das ist schon der Predigttext, aber wir hören ihn nachher. Kennt ihr das Gebet? Herr, schenk mir Geduld, aber bitte gleich. Das ist das Gebet eines Hektikers. Und ich denke, wir sind uns einig, das Thema Geduld ist ein heftiges Thema für uns alle, oder? Autofahrer, Termin, Stau, rote Ampel, was jetzt? Da brauchen wir Geduld. Und wer mit der Bahn unterwegs ist, Zugverspätung, Anschluss in Frage gestellt, da brauchen wir Geduld. Und manchmal, wenn jemand krank ist, braucht er heftig einen ganzen Sack voll Geduld. Ich erinnere mich, als ich 18 war, ich war auch schon mal 18, musste ich ins Krankenhaus. Ich hatte einen Wirbel angebrochen und musste 6 Wochen lang auf dem Rücken liegen. Zum Glück kein Gips, aber 6 Wochen als junger Kerl auf dem Rücken liegen. Ich durfte mich nicht aufsetzen und es war heftig. Ich brauchte Geduld. Geduld ist ein heißes Thema. Und sicher kennen wir alle auch Situationen, in denen uns der sogenannte Geduldsfaden zu reißen droht und manchmal sogar reißt. Wer noch Kinder und Heranwachsende im Haushalt hat, der kennt das, ja? Junge, stell doch deine Schuhe immer gleich an ihren Ort. Mädchen, den Ranzen bitte dahin. Wie oft habe ich es dir gesagt? Und irgendwann kann es passieren, dass der Geduldsfaden so angespannt ist und zu reißen droht. Und manchmal reißt er auch. Und wir haben uns manchmal dabei nicht mehr in Beherrschung. Und dann klettern plötzlich Worte aus unserem Mund, die wir eigentlich nicht sagen wollen. Kennt ihr das? Ja, und wir Väter sind dann manchmal sogar in der Lage, unsere Hände nicht mehr zu kontrollieren. Kennt ihr das? Das soll ja heute nicht mehr passieren, oder? Aber das ist so. Geduld ist ein Thema. Und es gibt allerdings auch Eltern, die bei denen, wenn der Geduldsfaden reißt, dann räumen die Schuhe weg, damit es keinen Ärger gibt. Und die räumen den Ranzen weg, damit es keinen Ärger gibt. Und was lernt ein Kind dabei? Die anderen sind für mich da. Die anderen sind für mich die Helfer für meine Schwierigkeiten, für das, was ich nicht mache. Es gibt ja auch sowas in einer Ehebeziehung. Ja? Die Ehefrau sagt, Schatz, räum doch bitte deine schmutzige Wäsche immer gleich in den Wäschekorb im Bad, damit ich das nicht, bin doch nicht deine Haushälterin. Räum doch bitte deine Wäsche in den Schrank. Kennen wir vielleicht auch. Oder er kommt von der Arbeit nach Hause, verkriecht sich hinter der Zeitung, sucht ein bisschen Ruhe. Sie hat das Herz voll, möchte reden. Sie redet und redet. Und das Einzige, was sie hört, ist hinter der Zeitung. Kennt ihr das? Und auf einmal reißt bei ihr der Geduldsfaden. Du bist wie ein Panzer, so wie dein Vater. Dann nimmt er die Zeitung runter und dann geht bei ihm der Geduldsfaden kaputt. Du bist eine alte Quatschtante, so wie deine Mutter. Problem mit dem Geduldsfaden, jeder kennt es. Es gibt Leute, die haben einen dicken Geduldsfaden und bei anderen ist der Geduldsfaden ganz dünn. In unserem Predigttext geht es heute auch um Geduld. Allerdings nur am Rande um den Geduldsfaden des Miteinander, sondern hier viel vorrangiger um den Geduldsfaden des Glaubens. Jakobus, der Schreiber unseres Textes, ist er schon da? Jetzt dürfen wir ihn gerne einbringen. blenden, hatte Christen vor Augen, die sich fragten, was ist denn mit unseren Gebeten, die wir beten? Manchmal erhört Gott sie geradezu postwendend, manchmal scheinbar nie. Und was ist denn mit der Wiederkunft Jesu und mit den großen Veränderungen der Welt? Wann schlägt denn Gott den Autokraten und Tyrannen die Macht aus der Hand? Wann startet denn Gott die Verheißungen mit der neuen Welt? Stimmt das denn, was wir an Advent immer wieder uns vor Augen halten, Jesus kommt wieder? Das war die Fragestellung. Und in diese Situation hinein schreibt Jakobus, Kapitel 5, von Vers 7 an, ich lese nach der bekannten Luther-Übersetzung, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Vers 10, nehmt zum Vorbild des Leidens die Geduld der Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gerade dieser letzte Vers ist geil, so sagen die jungen Leute. Ist toll. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ich wurde anhand des Textes an Abraham erinnert. Bibelleser kennen ja die Geschichte. Gott gab ihm die Verheißung, ich will dich zum großen Volk machen. Und Abraham und Sarah freuten sich. Ja, wenn das so ist. Ja, wenn das so ist, dann wird Gott uns eine Kinderschar anvertrauen. Wenn er aus uns eine neue Generation, ein Volk entwickeln will, kann ja nie anders gehen. Da muss ja irgendwo ein Kind her. Aber Sarah wurde nicht schwanger, wir wissen es aus der Geschichte. Abraham und Sarah warteten Monat für Monat und immer wieder wurde ihre Hoffnung enttäuscht. Es vergingen Jahre. Und die Verheißung Gottes wurde zunehmend Gegenstand der Anfechtung. Hält Gott denn nicht, was er sagt? Das war die Frage. Habe ich Falsches verstanden? Hörte ich vielleicht nur meine innere Stimme und meinte, es sei die Stimme Gottes? Ich habe alles aufgegeben in Haran, meine Verwandtschaft, meine Freunde. Ich wohnte in einem festen Haus, jetzt sitze ich in einem Zelt. Ist das alles mit Gottes Verheißung nur ein stiller Traum? Und man muss sich den Schmerz der jungen Sarah vorstellen, was das mit ihr auch gemacht hat, was das auch nagte an ihrem Frausein. Ja? Warum werde ich nicht schwanger? Und dann eines Tages riss bei Sarah der Geduldsfaden des Glaubens und dann auch bei Abraham. Beide versuchten über die Hausmagd, über die Hagar, dem Plan Gottes nachzuhelfen. Und so wurde Ismael geboren. Und mit dem Kind kam Leid und Not in das Haus Abrahams. Und Abraham musste erkennen, gut gemeint und falsch gemacht. Ich habe mein Vertrauen zu Gott verlassen. Ich hatte nicht genug Geduld im Glauben. Und an dieser Stelle möchte ich in unserer Runde hier fragen, möchte jeden Einzelnen fragen, wie ist es mit der Geduld deines Glaubens? Ich denke an eine junge Lady, so sage ich das gerne, eine junge Frau, 20 Jahre alt war sie. Ich war damals Jugendreferent und so kam sie irgendwann zum Gespräch zu mir. Und sie litt unter ihrem Alleinsein und sie betete schon eine Weile um einen Freund, der dann Partner für ihr Leben werden sollte. Und dann sagte sie mir, wenn Gott mir nicht bis dann und dann, und sie nannte ein konkretes Datum, einen Freund in den Weg schickt, dann will ich nicht mehr an Gott glauben. Tja, ich bete und Gott schweigt. Ich will meinen Weg nach den Ordnungen Gottes gehen, wünsche mir Familie, werfe mich nicht jedem jungen Mann sofort an den Hals. Und da merken wir ja, Geduldsfaden war bis aufs Äußerste gespannt. Der Geduldsfaden des Glaubens führte sie schließlich zu einem Ultimatum gegenüber Gott. Absurd. Ihr Blick war von ihren Vorstellungen bestimmt, wie das zu gehen hat, und sah nicht, was sie ganz legal tun konnte, um die Zuneigung eines jungen Mannes zu gewinnen. Denn Griesgrämigkeit und dann zu warten auf den Traumprinz, dass der irgendwann um die Ecke kommt, und das ist die schlechteste Voraussetzung für ein Date. Das wissen wir alle. Wie steht es mit unserem Glaubensfaden, Geduldsfaden des Glaubens? Vielleicht sitzt jemand hier auch mit Warum-Fragen. Warum lässt der Herr dies und jenes in meinem Leben, in meiner Familie zu? Warum dieser Unfall? Warum diese Krankheit? Warum arbeitslos? Warum Flucht? Warum Heimat verlassen? Warum musste ich solch schwere Dinge erleben? Warum musste mein Partner schon so früh sterben? Die Kinder sind aus dem Haus und jetzt bin ich allein und komme damit einfach nicht mehr klar. Und manchmal ergibt sich aus diesen Gedanken ein bitterer Groll gegenüber Gott. Und ein anderer sagt, ich verstehe nicht, warum so viel Leid in der Welt geschieht. Wann greift Gott denn endlich ein? In der Gemeinde wird jedes Jahr, besonders zum Advent, gepredigt, Jesus kommt wieder und bald. Und dieses bald, das höre ich schon seit 30, 40 Jahren. Was ist mit dem bald? Und jetzt wieder zum Text. Ähnliche Zweifel und Anfragen hatten die Christen, an die Jakobus schreibt. Jetzt finde ich es erstaunlich, dass der Jakobus jetzt nicht mit Vorwürfen kommt. Also wie könnt ihr so denken? Ist ja unmöglich. Hilft ja nicht, Vorwürfe helfen nicht. Sondern er schreibt, seid geduldig und stärkt eure Herzen. Und da gibt er jetzt ein Beispiel, was wir ja alle irgendwo kennen. Aus der Landwirtschaft, aus der Natur. Ein Landwirt bringt die Aussaat in die Erde und überlässt sie danach den Kräften der Natur. Natur hat Gott geschaffen. Jetzt braucht der Landwirt Geduld. Er geht nicht schon am nächsten Tag hin und guckt, ist das Saatgut schon aufgegangen? Das weiß er doch, dass das so schnell nicht geht. Und wenn nach einigen Wochen die ersten grünen Pflänzchen kommen, dann geht er nicht hin und fängt an zu zupfen. Das dauert mir viel zu lange, das muss doch schneller wachsen. Er würde ja damit alles kaputt machen. Das ist der Vergleich, den er jetzt hier bringt. Er hat Erfahrung, wachsen und reifen braucht Zeit. Ich brauche Geduld, bis das die Ernte ansteht. Ich brauche Vertrauen in die Kräfte der Natur, sagt der Landwirt. Und wenn wir jetzt hier lesen, seid geduldig und stärkt eure Herzen, das heißt doch, habt Vertrauen in die Kraft unseres Herrn. Schau auf Jesus, such die Gemeinschaft mit ihm, sprich mit ihm im Gebet. Und so wie der Landwirt das Saatgut den Kräften der Natur übergibt, die Gott geschaffen hat, so übergib im Gebet deine Wünsche, deine Bitten, deine Nöte, deine Ängste. Mit dem Zusatz, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, den unsichtbaren Kräften des lebendigen Gottes. Das ist es hier. Das verstehe ich. Und seid geduldig und stärkt eure Herzen. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Letzter Vers. Das sind Mittel zur Herzstärkung, die der Jakobus seinen geistlichen Patienten, in Anführungsstrichen, zur Gesundung verabreicht. Und von diesen Mitteln zur Herzstärkung möchte ich uns noch ein paar Tropfen weitergeben. Ein erstes können wir mal einblenden. Unser Herr ist vertrauenswürdig, er vergisst dich nicht. Und jetzt möchte ich einfach an das Lied erinnern. Ursprünglich hatte ich vorgenommen, dass ich das hier einfach nur zitieren wollte, aber erst später kam mir dann der Gedanke, das kann man ja auch wunderbar einfach mal miteinander singen, und damit der Vers uns oder dieser Refrain in Erinnerung bleibt. Sei doch geduldig und nimm erst, was Gott dir gibt. Denk doch nicht, dass er dich je vergisst. Weil er dein Schöpfer ist und weil er dich liebt, gibt er dir das Beste, was das Beste für dich ist. Was ist eigentlich der Wunsch von Vater und Mutter im Blick auf ihr Kind? Es geht doch darum, dass das Leben eines Kindes aufblüht, oder? Alle Erziehung hat doch auch das Ziel, ein Kind dabei zu unterstützen, dass sein Leben, sein Sein aufblüht wie eine Blume. Und genauso väterlich sieht Gott unser Leben. Er will, dass unser Leben aufblüht, für ihn aufblüht. Hast du dir das schon mal klar gemacht? Manche sehen Gott als den, der scheinbar was dagegen hat, dass wir uns des Lebens freuen. Und manche meinen, sie müssen ihr Glück ohne Gott machen, weil ja Gott gegen das Glück ist. Nein, Gott will, dass unser Leben aufblüht. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Und unser Leben wird aufblühen, wenn wir in ihm, in Jesus verwurzelt sind und wenn wir mit Jesus leben. Da kommen wir mit uns selbst ins Lot und wir finden Frieden mit Gott und finden unseren Platz in dieser Welt. Und das macht echte Zufriedenheit und das macht Freude. Freut euch in dem Herrn. Ich glaube, das ist Wochenspruch, diese neue Woche. Und selbst wenn er uns manchmal Wind und Regen und Nebel erleben lässt, ich erinnere an das Lied nochmal, wo das Blümchen immer rebelliert hat, weil einmal war es der Regen und dann war die Hitze und so weiter. Wenn er uns Wind und Regen und Nebel erleben lässt, wenn uns das Leid schüttelt, wir ungeduldig werden, hat er das Ziel immer fest im Auge. Unser Leben soll blühen und Frucht bringen. Unser Problem ist, wir denken beim Blühen meistens an Wohlstand. Die blaue Blume von Siebald wollte Wohlstand. Gott aber sieht väterlich nach vorn, mutet uns manchmal ganz schön was zu, um uns in einer noch ganz anderen Weise zur Reife und Blüte zu bringen. Und ich denke mir manchmal, es muss jenseits der Todesgrenze ganz viel Schönes auf uns warten, dass er manchmal sogar das Leid in unser Leben einbaut, damit wir die Schönheit der Ewigkeit mit ihm nicht verpassen. Menschen, die durch Leid gegangen sind, bezeugen es, durchs Leid bekommt das Leben eine andere Tiefe. Man findet eine andere Beziehung zu Geld und Besitz, weil auf einmal deutlich wird, wie wertlos dieser irdische Plunder ist. Ich erinnere mich an meine Mutter, als die mit 45 Jahren starb, sie so in den letzten Tagen lebte, dann sagte sie einmal, das Haus, was wir haben und das Auto, ach, das ist doch alles so unwichtig für mich. Ja? Man findet eine andere Beziehung zur Zeit und vor allem man entdeckt den Wert des ewigen Lebens. Also sei doch geduldig und nimm erst, was Gott dir gibt. Einen zweiten Löffel Herzstärkung. Vielleicht können wir jetzt mal weiter blenden. Jawohl, da kommt auch das dritte gleich dazu, ist egal. Unser Herr kommt. In unserer Zeit stapeln sich ja weltpolitische und gesellschaftliche Probleme, wie ich es bis dahin so noch nicht erlebt habe. Dann Corona, Krieg, Europa, Weltklima, Hungersnöte in vielen Regionen der Welt, Flucht, Vertreibung. Ein Glück, habe ich gedacht, ist es, als Nachfolger Christi zu wissen, wie die ganze Geschichte endet. Für uns zeichnet die Bibel eine in Gottes neue Welt geöffnete Tür. Ganz egal, was kommt. Und die Bibel macht klar, Jesus hat am Ende aller Geschichte das letzte Wort. Wir wissen, wie es ausgeht. Wie die Sache im Detail abgeht und wann genau, das wüsste ich auch gerne. Ich habe vor 30, 40 Jahren, als ich noch junger Pastor war, mich sehr vertieft in die ganzen Darstellungen, die auch von anderen Glaubensbrüdern entwickelt oder Schwestern entwickelt wurden, wie so ein Ablauf von der Bibel her zu sehen ist. Und ich hatte mich vertieft und habe Vorträge gehalten über das erste und zweite Kommen Jesu und so weiter. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, mich so in diese Dinge zu vertiefen, weil ich mir inzwischen klar mache, es ist wichtiger, die Konturen der Bibel aufzunehmen und sich damit zu trösten. Die Herren dieser Welt müssen alle gehen. Alexander der Große, Herodes der Große, Karl der Große, Stalin wollte auch der Große genannt werden und gibt es jetzt wieder einen Nachfolger von ihm, der will auch wieder groß werden. Alle müssen irgendwann gehen. Unser Herr kommt. Eigentlich reicht das. Ich muss nicht die Details wissen. Unsere Welt ist das Feld, auf das unser Herr sein Wort sät. Er sät durch die Botschaft seiner Boten und er gibt Wachstum durch den Heiligen Geist. Und ganz im Stillen, ohne viel Lärm, wächst Frucht heran, die der Herr Jesus für den Vater im Himmel gesät hat. Frucht, das ist, dass wir unser Leben mit dem Herrn Jesus leben, im Glauben unseren Weg gehen und geduldig sind. Und ich wünsche es, dass wir ein Halm auf dem Feld des Reiches Gottes sind. Und wenn wir es noch nicht sind, dass wir es werden. Wenn das Wort Gottes in unser Herz fällt und wir unser Leben bewusst Jesus anvertrauen, dann gehören wir zur Ernte Jesu. Und wann wird der Herr Jesus kommen? Wann wird geerntet? Dann, wenn die Frucht seiner Meinung nach optimal ist. Das könnte morgen sein, vielleicht in 10 Jahren, in 100 Jahren, ich weiß es nicht. Petrus schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie manche meinen, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jeder zu Buße kehre. Wenn Jesus kommt und wenn diese Ernte, im Bild gesprochen, hier geschieht, dann wird das nicht so still und leise sein wie das Wachsen und Reifen der Frucht. Nein, der letzte Atheist wird es hören und merken, was Sache ist. Und der finsterste Dämon im Kosmos wird erkennen müssen, Jesus ist Herr. Davon schreibt Paulus im Philipperbrief, vor ihm müssen sich beugen aller Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und noch der letzte Tropfen oder der letzte Löffel Herzstärkung. Unser Herr stärkt uns durch den Bruder und die Schwester. Stärkt eure Herzen. Das ist ja auch eine Ermutigung zur Gemeinschaft untereinander. Ich denke an David und Jonathan. David war unter Druck, Verfolgung von Saul. Da trifft sich David mit Jonathan und es heißt, Jonathan stärkte sein Vertrauen zu Gott. Da kann man auch die Frage stellen, warum hat Jesus seine Jünger immer zu zweit ausgesandt? Konnte er denn das nicht alleine, konnten die das nicht alleine machen? Nein, nein, der Hintergrund war, die konnten sich gegenseitig ermutigen, konnten ihre Herzen gegenseitig sich stärken. Und dann kann man auch die Frage stellen, warum hatte Paulus Mitarbeiter? Hatte er nicht genug Vollmacht zum Predigen? Und brauchte er nur ein paar Leute, die so als Hiwis, so sagt man das, als Hilfsarbeiter ihm zur Seite standen? Nein, nein, der brauchte das auch manchmal, dass man mit ihm betete und ihm gute Worte sagte. Und das hatte der Herr so eingerichtet. Stärkung durch den Bruder, die Schwester, das ist eine Erfahrung, die man schätzen lernt, gerade wenn man fast am Ende ist mit dem Geduldsfaden des Glaubens. Und hier komme ich noch einmal zurück auf dieses anfängliche Gebet, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Manchmal brauchen wir Glaubensgeschwister, die uns helfen, um zu verstehen, dass wir mit einem solchen Gebet versuchen, Gott vor unseren Karren zu spannen, damit er uns auf kurzem Weg das gibt, was wir im Kontakt mit ihm selber entwickeln und aufbauen müssen. Also Geduld ist ein Trainingsfeld. Wir beten ja auch nicht, Herr, schenke uns Englisch, damit wir morgen Englisch quatschen können. Machen wir ja nicht. Wir wissen das, muss man lernen. Vokabeln lernen und mit Leuten reden lernen und sowas. Geduld fällt uns auch nicht so einfach zu per Gebet, sondern im Kontakt mit unserem Herrn gilt es, es zu entwickeln. Ich schließe mit einem letzten Vergleich. Ich erinnere mich an einen Spaziergang. Wir waren so 18, 19, 4, 5 Leute waren wir unterwegs und es war spiegelglatt. Es hat erst Spaß gemacht, so ein bisschen zu schlittern, bis jemand richtig hingeknallt ist und sich wehgetan hatte. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns eingehakt. Und wenn der eine rutschte, wurde er vom anderen gehalten. Und das ist mir seitdem ein Bild für Gemeinschaft. Darum geht es, dass wir einander helfen und einander dienen, wie wir es hier haben. Unser Herr stärkt uns durch den Bruder und die Schwester. Dazu hat der Herr uns in seine Gemeinde gestellt, dass wir uns einander helfen. Dass wir einander helfen, das Ziel zu erreichen. Wichtig ist, dass wir uns einhaken, verbindliche Gemeinschaft suchen und verbindliche Gemeinschaft spenden. Also verachten wir die Brüder und Schwestern nicht. Durch sie will der Herr mir helfen und ich soll ihnen helfen, dass wir zusammen das Ziel erreichen. Gott segne uns dazu. Amen.